Herzlich willkommen bei Sportarchiv. Mein Name ist Tim und heute wollen wir uns wieder dem Thema Fußball widmen und wir sprechen heute über einen sehr bekannten Torwart. Die Geschichte des deutschen Fußballs ist ja reich an guten oder hervorragenden Torhütern, aber kaum eine Persönlichkeit polarisierte in der Fachwelt und in der Öffentlichkeit so nachhaltig wie Uli Stein es getan hat. Wir sprechen heute über Uli Stein. Und seine Laufbahn, die in der niedersächsischen Provinz begann und bis ins Champions League-Finale bis zum Gewinn der Champions League führte. Uli Stein war ein Perfektionist mit einer fast manischen Arbeitsmoral, aber dessen Karriere halt immer wieder eher von impulsiven Ausbrüchen und Ausrastern geprägt war und für die er vielen vor allem in Erinnerung geblieben ist. Ich habe ja schon mal eine Folge über einen Torhüter gemacht, Toni Schumacher. Und wir werden hier ähnliche Parallelen sehen wie bei ihm und wie in der Folge ja auch schon angeklungen, werden die ja bei der WM 1986 aufeinandertreffen. Da werden wir natürlich auch drüber sprechen und vor allem die unterschiedlichen Sichtweisen mal uns anschauen. Wenn man über Uli Stein spricht, dann muss man sehen, dass die Wurzeln seines kompromisslosen Charakters oder seines Aufbegehrens und seinen Ausreißern vor allem auch in der Kindheit zu finden sind. Uli Stein wurde am 23.10.1954 im Hamburger Stadtteil Uhlenhorst geboren. Uli Stein wuchs nach außen hin schon fast luxuriös am Anfang auf. Stein ist das drittälteste von 7 Kindern. Sein Vater war ein gut situierter Betriebssanierer. Heute würde man wahrscheinlich sagen Unternehmensberater. Und bis zu seinem 13. Lebensjahr zogen sie insgesamt 12-mal um. Also ein sehr unstetes Leben, das verhinderte, dass er immer zur selben Schule ging, einen festen Freundeskreis aufbauen konnte und er musste sich halt immer wieder als der Neue in der Schule durchsetzen und immer wieder neue Freunde finden. Die fand er vor allem über den Fußball. Die Familie selber führte einen recht hohen Lebensstandard und wohnte quasi in villenartigen Häusern. Allerdings, als Uli Stein 13 Jahre alt wird, trennen sich die Eltern. Die führen dann auch einige Prozesse, wohl wegen Geld, Umgang und Sorgerecht. Und der Vater bekommt finanzielle Schwierigkeiten. Am Ende verschwindet der Vater sogar, ohne Unterhalt zu zahlen, verliert Sorge- und Umgangsrecht. Und nach Steins Biografie gibt er sogar die deutsche Staatsbürgerschaft ab und verliert wohl sein gesamtes Einkommen. Und jetzt ist die Familie plötzlich mittellos. Die alleinerziehende Mutter mit 7 Kindern gerät in Sozialhilfe. Also eine Riesenumstellung von einem reichen Elternhaus in die Sozialhilfe. Und diese Konstellation, die führt natürlich jetzt dazu, dass er so einen ausgeprägten Überlebensinstinkt bekommt, dass er was machen muss, hat aber auch ein tiefes Misstrauen gegenüber anderen. Nach der Trennung waren die Kinder zunächst erst einmal ganz froh, dass das ständige Umziehen beendet war. Andererseits vermissten sie dann natürlich diese finanzielle Sorglosigkeit und vielleicht auch so ein bisschen diese familiäre Idylle, die sie nach außen hin zeigten. Bei den 7 Geschwistern gab es viel Streit, aber nach außen hin hielten die immer zusammen. Und vor allem waren sie alle ehrgeizig und hatten starkes Durchhaltevermögen. Die Geschwister von Uli Stein, das sind Ärzte, Juristen, Krankenschwestern, Lehrer. Also aus allen ist was geworden. Und der Uli Stein nahm sich immer so ein bisschen als schwarzes Schaf der Familie wahr, weil er der Einzige war, der kein Abitur hatte, die Volksschule gerade so mit 4,0 beendet hat, so mit Ach und Krach, und dann in Anführungszeichen nur eine Kaufmannslehre gemacht habe. Vor allem aber prägten ihn die traumatischen Erfahrungen durch die Disziplinierungen seines Vaters. Dazu muss man sagen, dass der Vater, wie der Uli Stein später erfahren hat, Mitglied der Waffen-SS war. Also der Vater war extrem streng, war selber ein Musterschüler, wie er immer hervorgehoben hat, und verlangte das auch von seinen Kindern. Wenn jetzt die Noten schlechter als 2 wurden, dann wurden den Kindern schon mal die Hefte um die Ohren geschlagen. Auch Hobbys, die musste man sich selber verdienen. Man musste also einen Schülerjob machen, um jetzt sich Fußballschuhe zu kaufen oder auch den Mitgliedsbeitrag vom Fußballverein zu bezahlen. Obwohl er natürlich die Familie reich war in dem Sinne und sich das ohne Weiteres leisten konnte. Auch Süßigkeiten wurden extrem rationiert. Jeden Tag gab es genau ein Bonbon oder Lakritzstück und der Vater selber aß aber vor den Kindern tafelweise die Schokolade oder ähnliches. Andererseits konnte er auch gute Phasen haben, wo er den Kindern teure Geschenke machte, sie in teuren Läden einkaufen gingen und ähnliches. Sobald es aber wieder einen Regelverstoß gab, zum Beispiel mal an Weihnachten, dann wurden die Geschenke den Kindern weggenommen und weggeschmissen. Also das Ganze hatte schon leicht sadistische Züge und vor allem entstand auch so eine Atmosphäre der Angst. Denn der Vater war auch gewalttätig gegenüber den Kindern. Zum Beispiel musste um 20.30 Uhr auch bei den Älteren das Licht aus seinem Zimmer und sie mussten schlafen. Als Uli Stein mal gewagt hat, nachdem der Vater gute Nacht gesagt hat, das Licht wieder anzuschalten, gab es schon richtig Ärger. Uli Stein gab aber nicht auf. Er wartete 10 Minuten, stieg dann aus dem Bett und wollte das Licht gerade wieder anschalten, als sein Vater die Tür aufriss und ihn mit einem Faustschlag zu Boden brachte. Uli Stein entwickelte in der Zeit einen unbeugsamen Willen und steckte zahllose Trachtprügeln ein, weil er halt auch ein schwieriges Kind war. Ne? Also der sagt auch von sich selber, dass er natürlich nicht so einfach war, aber das wurde dann natürlich noch verstärkt. So wurde er dann auch stundenlang, wie er berichtet hat, in dunklen Keller eingesperrt. Und wenn man das Licht im Keller angemacht hat, gab es wieder Schläge. Und das Ganze hat natürlich vor allem auch seine Psyche sehr geprägt. Einerseits war er extrem widerstandsfähig und leidensfähig. Andererseits hatte er natürlich auch so eine latente Aggressivität und möglicherweise sind auch Charaktereigenschaften seines Vaters beim Stein natürlich auch vorhanden, die dann vor allem beim Fußball herauskamen. Dazu muss man sagen, dass der Uli Stein von Anfang an Fußballer werden wollte, Torwart werden wollte, weil er es so schildert, dass er es immer geliebt hat, so in den Matsch zu springen, so sich dazwischen zu werfen. Also das war von Anfang an sein Ziel gewesen. Er spielte auch im Feldhandballtorwart und wollte eigentlich sogar lieber Feldhandball spielen als Fußball, hat sich dann allerdings, weil das lukrativer ist, für den Fußball entschieden. Man nannte ihn schon in der Jugend den Verrückten, der sich halt in jeden Ball schmiss und ohne Rücksicht auf Verluste dazwischen ging. Das ist ja auch so eine Parallele zu Toni Schumacher, der das auch schildert, diese Kompromisslosigkeit sich selbst gegenüber. Die fußballerische Laufbahn beginnt beim FC Nienburg. Zunächst steht er da gar nicht im Tor, sondern versucht sich erst einmal als Verteidiger. Aber ziemlich erfolglos. Schnell wird deutlich, wo Steins echte Stärken liegen, nämlich im Tor. 1971 wechselt er dann zum FC Wunsdorf und spielt sich dort durch überragende Leistungen in das Blickfeld eines Bundesliga. Allerdings ist er noch sehr dünn und schmal und der neue Trainer Günther Blume, der vorher bei Tasmania Berlin war, empfiehlt ihn doch den Muskelaufbau zu betreiben. Und natürlich, das macht er und natürlich auch wieder äußerst konsequent, fast schon extrem. Aber die Mannschaft verbessert sich. Der Verein steigt zweimal auf und auch die Leistung von Uli Stein waren da natürlich ein wichtiger Baustein. Der Verein spielt auch dann einmal gegen die niedersächsische Auswahl und gewinnt sogar 2:1. Dadurch rückt Uli Stein halt auch in das größere Blickfeld und wird da eingeladen. Aber nachdem er dreimal nicht spielt, knallt er die Kabinentür auf, beziehungsweise schlägt sie zu, tritt gegen den Papierkorb und brüllt, ich bin hier weg, ich habe keinen Bock mehr. Da muss der Trainer schon hinter ihm herrennen und ihm versprechen, dass er im nächsten Spiel spielt, was er dann auch getan hat. Da zeigen sich also schon die ersten Probleme, die es mit ihm geben kann, wenn er vor allem nicht spielt. Trotzdem, oder gerade weil er so gut ist, treten jetzt nun auch weitere Profiklubs auf den Plan und möchten ihn verpflichten. So steht wenig später Chick Tschaikowski vom Zweitligisten Hannover 96 mit dem gesamten Vorstand bei ihm zu Hause vor der Tür. Uli Stein besteht allerdings auch das Probetraining beim Hamburger SV. Allerdings, die haben den nur wenig älteren Rudi Cargos im Tor und der ist sehr erfolgreich, sehr gut. Daher sieht er da wenig Chancen zu spielen und spielen ist ihm am allerwichtigsten. Er lehnt also ab und dann meldet sich Arminia Bielefeld, denn die haben einen 35-jährigen Torwart und da sieht er gute Chancen, sofort Stammspieler zu werden. Und er wechselt dahin, obwohl der HSV natürlich mehr Geld geboten hatte. Also Geld war ihm wohl gerade auch am Anfang nicht so wichtig. Ja, in Bielefeld entwickelt er sich dann zu dem bald Weltklasse-Torwart, der er werden sollte. Allerdings ist auch dort ein exzentrisches Verhalten immer wieder zu beobachten. Es gibt berühmte Geschichten, die vor allem später kolportiert werden. So hätte er bei einem Spiel gegen Fortuna Köln 1977 absichtlich den Ball ins Tor gelassen, obwohl er kontrolliert zu ihm zurückgespielt werden sollte. Angeblich hätte er das aus Protest gegen die schlechte Leistung seiner Vorderleute getan. Allerdings Uli Steins erinnert sich nicht an so eine Szene. Und tatsächlich findet man auch in Spielberichten dazu nichts. Tatsächlich scheint es wohl so zu sein, dass er möglicherweise einen Fehler begangen hat. Aber er erklärte, absichtlich verloren hätte er nie. Aber er erklärt, er hätte nie absichtlich einen Ball ins Tor gelassen. Tatsächlich wäre aber das Abwehrverhalten wohl bei diesem Spiel katastrophal gewesen und auch er hätte dazu seinen Beitrag geleistet und er soll in der Kabine nur gesagt haben, da seht ihr, wie es ist, wenn ich mal nicht funktioniere. Aus diesem Satz hat man dann später wohl unter Berücksichtigung der späteren Skandale gemacht, dass er schon damals so ein Typ gewesen wäre. Dieselbe Geschichte gibt es dann auch 1978-79 bei einem ersten Spiel gegen MSV Duisburg. Da soll er auch den Ball absichtlich ins Tor gelassen haben. Er hat in einem Interview gesagt, ich wollte denen mal zeigen, wie das ist, wenn man einen Patzer macht. Das war wohl aber eher ein Scherz. Also tatsächlich findet man auch in den dortigen Spielberichten nichts, dass er absichtlich den Ball ins Tor rollen lässt. Diese Geschichten zeigen aber, wie man aus späteren Skandalen quasi schon versucht hat, frühere Geschichten zu finden. Tatsächlich war aber natürlich ein schwieriger Typ. Sportlich gesehen war die Bielefelder Zeit aber sehr erfolgreich, aber auch von Wendungen geprägt. Schon 1976 nach einem 2:0-Sieg über Schwarz-Weiß Essen sichert sich Bielefeld die Herbstmeisterschaft. Nach einem schwachen Start in der Rückrunde zog der FC St. Pauli an Arminia vorbei und wurde Meister, während die Bielefelder Platz 2 sicherten. Dann kam es zu einer Relegationsschlacht gegen den TSV 1860 München um den Aufstieg in die Bundesliga. Und Bielefeld gewinnt das Hinspiel 4:0. Überragend spielt die Arminia auf. Doch dann im Rückspiel im Frankfurter Waldstadion, das fand statt, weil 1860 ausweichen musste, weil ihr Platz gesperrt war, erlebte Arminia ein Riesendebakel. Vor 60.000 Zuschauern unterlagen sie ebenfalls 0:4. Und jetzt gab es keine Verlängerung oder Elfmeterschießen, sondern ein Entscheidungsspiel. Und das verliert man sang- und klanglos 0:2. Der erste richtig große Rückschlag für Uli Stein, der ihm auch schwer zu schaffen gemacht hat. Und kurz vor Schluss der Saison gab es noch einen ersten Skandal. Uli Stein wurde nämlich zur Olympia-Auswahl von Jupp Derwall eingeladen. Der war damals dort der Trainer. Und nach 4 Vorbereitungsspielen hatte er die Schnauze voll. Da er auch hier nur auf der Bank saß, hinter einem Jupp Keutka. Und dann bei einem Spiel in Bielefeld sollte Uli Stein dann doch spielen. Aber Uli Stein sagte ab. Er ging einfach nicht zum Training in der Vorbereitung der Mannschaft. Und er hatte sich überlegt, er spielt da nicht und ging am Montag ganz normal zum Training von Arminia. Und da war dann die Hölle los. Das gesamte Präsidium, der ganze Vorstand und Jupp Derwall, die tobten. Aber Stein ließ sich dann doch von Jupp Derwall breitschlagen. Der Derwall hat ihn dann quasi so ein bisschen Honig ums Maul gespielt, damit der Uli dann doch spielt, weil er ja der Lokalmatador war. Das wollte man schon, wie Uli Stein meint, wahrscheinlich nur, damit mehr Zuschauer ins Stadion kommen. Uli Stein, nachdem er das Gespräch mit dem Derwall beendet hat, dreht sich Uli Stein nochmal um und sagt dann zu dem Derwall, im Übrigen, das sei sein letztes Spiel für die Mannschaft. Nächstes Jahr werde er sowieso Profi werden und dann hätte sich das Ganze erledigt. Diese Schmach, dass der Derwall da quasi dem Stein so ein bisschen zu Kreuze gekrochen ist, das wird nachher noch Konsequenzen haben. Denn wie wir ja wissen, Jupp Derwall, der wird der Trainer der Nationalmannschaft werden. Und diese Geschichte mit dem Uli Stein, das wird er nicht vergessen. Ja, aufgestiegen sind sie ja da nicht. Und dementsprechend verunsichert war jetzt auch die Mannschaft, aber auch Uli Stein. Das Ganze hat ihm halt psychisch ein bisschen zugesetzt. So war man dann in der nächsten Saison erstmal nur Fünfter. War man nur Fünfter bis zur Winterpause. Und Trainer war zu dem Zeitpunkt Karl-Heinz Feldkamp. Der ist ja sehr bekannt, auch aus Kaiserslautern. Und der hat dann vor dem Rückrundenstart erklärt, der Stein spiele nicht. Der wollte das dann dem Uli Stein unter 4 Augen erklären. Der Uli Stein winkte aber ab und klärte, keine Sorge, Trainer, am Sonntag spiele ich. Der Feldkamp, was soll denn das heißen? Herr Uli Stein, das ist doch klar, wir sind nur Fünfter. Wenn jetzt noch eine Niederlage kommt, ohne dass ich spiele, dann fliegen sie, Trainer. Das ist doch ganz klar. Und natürlich spielte Uli Stein dann am Sonntag und es ging bergauf. Von 9 Partien gewannen sie 8 und es gelang sogar die Meisterschaft in der zweiten Liga Nord und die Rückkehr in die Bundesliga. Das war richtig spannend, denn am letzten Spieltag konnten noch 4 Mannschaften Meister der Liga Nord werden. Und Bielefeld musste gegen Fortuna Köln ran und gewann 2:0. Man hatte es also geschafft, man war in der Bundesliga. Und auch da in der Folgesaison lief es am Anfang ziemlich gut. Nach einem Unentschieden gegen Duisburg und einem Sieg gegen Schalke lief es richtig gut. Zudem warf die Arminia im Pokal sogar den Hamburger SV aus dem Rennen mit 2:1. Nach Verlängerung, aber dann kam ein Bruch. Man verlor die nächsten 7 Spiele, beziehungsweise man holte keinen Sieg. Und der neue Trainer Milovan Beljin musste gehen. Als Nachfolger holte man den natürlich heute extrem bekannten Otto Rehhagel. Und der führte die Mannschaft bis auf Rang 10 in der Bundesliga, bis zur Winterpause. Und besonders ist das Spiel gegen Bayern München ein Riesenerfolg für Uli Stein und die Bielefelder gewonnen, denn man gewann 4:0. Und Otto Rehhagel, der war damals schon so ein bisschen gegen Bayern eingestellt, der sagte dann im Interview, das sind doch mal schöne Fußballgrüße aus Bielefeld. Ja, der Klassenerhalt schien eigentlich dadurch in greifbarer Nähe. Aber der Triumph über Bayern München, der sollte in so einem richtigen Problem werden. Denn danach ging eigentlich gar nichts mehr. Aus den restlichen 15 Partien holte die Mannschaft nur 2 Siege und stieg als Drittletzter erneut ab. Jahre später erklärte Uli Stein, dieser Sieg wäre der Grund für den Abstieg gewesen. Man hätte sich dann selber überschätzt und hatte so einen leichten Höhenflug. Trotzdem schaffte es Bielefeld, die Mannschaft zusammenzuhalten. Allerdings wechselte Otto Rehhagel im Oktober 79 dann zu Fortuna Düsseldorf und wurde durch seinen dortigen Vorgänger Hans-Dieter Tippenhauer ersetzt bei Bielefeld. Und es hatte einen Riesenerfolg, denn Bielefeld stieg erneut auf und Uli Stein hatte einen großen Anteil daran. Obwohl man bereits 5 Spieltage vor Schluss sicher war, dass man aufstieg, kam es dann wieder zu einem Streit mit dem Trainer diesmal. Denn der Trainer erklärte wohl bei einem Spiel, der Uli Stein habe ein Tor verschuldet. Das sah der Uli aber ganz anders. Er ging dann direkt zum Präsidium und meinte, entweder geht der oder ich. Also so kritikfähig, wenn er meinte, das wäre unberechtigt, das konnte er so gar nicht vertragen. Die Reaktion des Präsidiums war eindeutig. Man suspendierte ihn. Das wollte man sich natürlich nicht gefallen lassen. Aber kurze Zeit später meldete sich der Spielervermittler Wolfgang Farian, der ehemalige Torwart, und sein großes Vorbild als Torwart. Und der meinte, er habe wahrscheinlich einen neuen Verein. 2 Wochen später meldet sich dann Günther Netzer am Telefon und sagt zu Uli Stein, wir wollen dich. Stein stimmt sofort zu, aber jetzt muss man sich natürlich noch mit der Arminia einigen. Und die wollten sich natürlich da jetzt nicht reinlegen lassen und verlangten 1 Million Mark als Ablösung. Oder der Wechsel würde platzen. Uli Stein ging dann zum Präsidium und erklärte dann ziemlich klar, er werde auf keinen Fall noch ein Spiel für die Arminia machen. Wenn sie ihn nicht gehen ließen, würde es richtig Ärger geben. Schließlich einigt sich die Arminia mit dem HSV auf 750.000 D-Mark. Und in dieser Zeit lernt Uli Stein auch seine spätere Frau kennen, die Conny. Und mit der bleibt er ja dann zusammen und gründet dann auch später eine Familie. Ja, jetzt ist der Uli Stein da, wo er eigentlich schon immer hin wollte. Nämlich beim HSV. Schon als Kind ist er da vorbeigefahren am Stadion und soll gesagt haben, da werde ich einmal spielen. Und der HSV war ja zu der Zeit nicht irgendein Verein. Im Sommer 80, wo Uli Stein wechselte, war der HSV eigentlich top. Der war 78, 79 Meister. 79, 80 wurde ja Bayern Meister. Das haben wir auch schon mal in einer Folge erzählt. Allerdings war es jetzt so, aufgrund der Erfolge musste sich Uli Stein erst einmal hinten anstellen. Und zwar wieder hinter Jupp Keutka. Da war er ja schon mal bei der Olympia-Auswahl gewesen und hatte auf der Bank gesessen. Hintergrund war aber auch, dass sich Uli Stein verletzt hatte. Der hatte sich im Trainingslager den kleinen Finger umgeknickt und die Bild-Zeitung schrieb direkt, Uli Stein ist verletzt. Trainer Franko Sebic ließ also Keutka spielen, weil er der Meinung war, der Stein sei ja angeschlagen. Tatsächlich mal ist der Stein der Meinung, er hätte auch damit spielen können, das wäre kein Problem gewesen. Und das war für den Uli Stein aber schwer zu ertragen. Er will sofort am liebsten wieder weg. Und es bietet sich wieder eine Gelegenheit, denn Otto Rehhagel, der ist ja in Düsseldorf. Und der Rehhagel ruft in Hamburg an und meint, wenn sie den da nur auf der Bank ließen, dann bräuchten sie den ja nicht, den Uli Stein. Das Ganze hatte der Rehhagel vorher schon mit dem Uli Stein abgesprochen. Der Uli Stein hatte auch schon seine Zusage gegeben. Das kommt beim HSV gar nicht gut an. Am nächsten Morgen sitzt Uli Stein vor dem Training in der Kabine. Da stürmen Sebic und Netzer in die Kabine rein, schmeißen alle anderen Spieler raus und falten ihn mal so richtig zusammen, wie er sich denn erdreisten könnte, mit einem anderen Verein zu verhandeln. Das könnte er auch voll vergessen. Ein Wechsel werde es nicht geben. Aber zu seinem Vorteil ist, dass die Saison für den HSV nicht so gut läuft. Nach einem 0:5 im UEFA Cup gegen Saint-Étienne mit Michel Platini kommt Uli Stein dann doch ins Tor. Er steht dann in den letzten 4 Partien der Hinrunde im Tor. In der nächsten Saison muss dann Sebic während der Saison gehen aufgrund einer Alkoholerkrankung. Er war nicht mehr tragbar und das Traineramt übernimmt dann Alexander Ristić, ja auch ewig Bundesliga-Trainer gewesen später. Und der Sebic, der war teilweise vor einem Spiel so voll, dass er erst nach 20 Minuten den Weg zur Bank fand und quasi durchs Stadion torkelte. Und als er es dann in der Pause schickt er die Spieler wieder raus, sie sollten raus an die frische Luft. Stolpert über die eigenen Füße und fällt mit dem Kopf über in die Trikotkiste. Klingt lustig, natürlich ein schlimmer Niedergang für so einen großen Trainer. Der Uli Stein zieht sich dann in der Saison vor einem Pokal-Viertelfinale eine Leistenzerrung. Er hat allerdings Angst, dass er, wenn er aussetzt, erst einmal wieder längere Zeit auf der Bank sitzen muss und verheimlicht das Ganze dann. Allerdings zeigt sich dann im Spiel, dass er das besser nicht gemacht hat. Der HSV verliert 4:3 und 3 Tore von den 4 gehen auf seine Kappe. Dadurch ist der ganze Verein so sauer auf den Uli Stein, dass er erstmal für die gesamte weitere Zeit der Rückrunde nicht mehr spielt. Der Uli Stein nimmt sich das auch so ein bisschen zu Herzen und der lässt sich auch so hängen. Aber der HSV verliert die Meisterschaft an Bayern München. Darüber hatten wir ja auch schon gesprochen, der Saison 80-81. Und der Uli Stein tönt dann, dass mit ihm im Tor die Mannschaft natürlich Meister geworden wird und bringt nicht nur den Verein oder die Fans, sondern auch die eigenen Mitspieler, vor allem Horst Rubrich, auf die Palme. Der hätte ihm am liebsten dann eine gelangt beim Training. Allerdings wusste der auch, der Uli Stein ist eigentlich der bessere Torwart. Und zur neuen Saison, also Saison 81-82, kommt dann der Trainer, der den HSV zu seiner größten Blüte führt, nämlich Ernst Happel. Und damit endet sich alles. Der Wiener Trainer, der ja vor allem mit seinem finsteren Gesichtsausdruck, seiner granteligen Art bekannt ist, war ein taktisches Genie. Jedenfalls schildert Uli Stein das so, dass er für ihn sozusagen die wichtigste fast Vaterfigur war, die er in seiner Karriere hatte. Im Grunde entwickelt der auch einen ganz modernen Fußball, durch die der HSV und dann in der Folgezeit natürlich große Erfolge erzielen wird. Der Ernst Happel war schon in den Niederlanden sehr erfolgreich, bei Rotterdam und in Belgien wurde er schon Weltmeister, also Weltmeister genannt, so gut sei er als Trainer gewesen. Und der ließ ein aggressives Pressing spielen. Damals nannte man das Forechecking. Heute halt, wie gesagt, wäre es Pressingmaschine, würde man sagen, zu der Mannschaft, die sie gespielt hat. Die spielten schon sehr so, wie moderne Mannschaften es tun. Standen sehr hoch, spielten mit einer riskanten Abseitsfalle vor allem, was natürlich hohe Anforderungen auch an den Torwart notwendig machte. Denn der Uli Stein musste sich umgewöhnen, denn er sollte jetzt so eine Art zweiter Libero spielen. Ein bisschen so, wie Manuel Neuer das bei Bayern ja macht. Hinzu kommt, dass Ernst Happel recht extreme Trainingsmethoden hatte und da gnadenlos war. Nicht umsonst hat Felix Magath wahrscheinlich seine Trainingsmethoden und seinen Ruf als Quälix wohl auf Grundlage des Trainings, das er da absolvieren musste. Denn der spielte ja zu der Zeit ebenfalls beim HSV unter Happel. So mussten die Spieler beim HSV mit Bleigewichten und Medizinbällen sich quälen. Allerdings war Ernst Happel auch psychologisch ein hervorragender Trainer. Denn die Mannschaft hatte extremen Respekt vor ihm. Und er wusste auch immer, wie er die einzelnen Spieler nehmen musste. Und vor allem zwischen Uli Stein und Ernst Happel bestand großer Respekt, sowohl aus professioneller Ebene, aber halt auch so verstanden die sich eigentlich ganz gut, beziehungsweise der Uli Stein fühlte sich dort sehr verstanden und sehr gut aufgehoben. Der Herr Happel sagte mal, der Stein spielt, weil er ein Besessener ist. Und wenn der Ernst Happel dann beim Konditionstraining mal so Sprüche raushaute, was mit euch los, habt ihr Cognac in den Füßen oder was, dann war das für ihn eher ein Ansporn, der nahm das gar nicht krumm. Für ihn war das eigentlich sogar das, was er eigentlich wollte. Allerdings schwankten zunächst die Leistungen von Uli Stein irgendwo zwischen Welt- und Kreisklasse. Aber auch, weil die Mannschaft halt noch nicht eingespielt war auf das neue System und dieses Fortchecken und dieses hohe Pressen, das wurde halt große Lücken. Und dadurch kassierten sie relativ viele Tore. Und das verunsicherte vor allem den Uli Stein, weil er es ja eigentlich gewohnt war, traditionell zu spielen. Allerdings fand die Mannschaft relativ schnell zusammen. Man muss ja auch sagen, die hatten ein absolutes Top-Team. Wenn man sieht, wer da gespielt hat, Franz Beckenbauer in seinem letzten Jahr, Manny Kals, Dietmar Jakobs, Felix Magath, Thomas von Heesen, Horst Rubesch, Jimmy Hartwig und Bernd Wehmeyer. Also alles klasse Spieler und Uli Stein halt im Tor. Aber, wie gesagt, wenn er ungerecht behandelt wird, dann konnte der Uli Stein das nicht auf sich sitzen lassen. Und in einem Winterpausenturnier 1982 im französischen Cannes lässt der Uli Stein im Spiel gegen Borussia Dortmund ein Elfmetertor auf eine ganz besondere Weise zu. Der Schiedsrichter hatte nämlich den ersten Strafstoß von Manny Burgsmüller, der da im Sturm war, wiederholen lassen. Warum? Wurde nicht erklärt. Und das war natürlich eine totale Ungerechtigkeit aus Sicht von Uli Stein. Und aus Protest hat er sich dann einfach verkehrt herum ins Tor gestellt und mit dem Hintern zum Elfmeterschützen quasi als stummer Protest. Natürlich schlägt Manny Burgsmüller den Ball im zweiten Anlauf rein und die Presse ist entsetzt, warum er das getan hat. Allerdings Ernst Happel zürnt nicht etwa, sondern sagt noch in einem Gespräch mit dem Uli Stein: Uli, hast du ganz richtig gemacht. Der fühlt sich also da richtig verstanden. Im Verein kam das allerdings nicht so gut an. Nee, im Rest des Vereins kam das allerdings nicht so gut an. Ja, der HSV wird dann souverän deutscher Meister. Vor dem 29. Spieltag hatte der HSV 3 Punkte Vorsprung, traf dann auf Bayern München. Und da sollte es eigentlich nochmal richtig spannend werden, denn die Bayern konnten ja auf 1 Punkt herankommen. Und in dem Spiel am 24. April 82 führen die Bayern dann auch bis zur 68. Minute 3:1. Allerdings dann schlagen Thomas von Hesen und Horst Rubech zu und es steht 3:3. Und in der 90. Minute köpft dann erneut Horst Rubech einen Freistoß von Felix Magath zum 4:3 ins Tor. Der HSV-Gewinn hat damit 5 Punkte Vorsprung und die Meisterschaft gesichert. Auch im Pokal ist man gut. Man spielt sich bis ins Halbfinale gegen Nürnberg, verliert dort und auch im UEFA-Pokal kommt man ins Finale. Der HSV geht als Riesenfavorit in das Hinspiel gegen den IFK Göteborg, aber verliert zu Hause schon 1:0. Und im Rückspiel verliert man dann gegen die von Sven-Göran Eriksson trainierten Schweden, also der war damals schon Trainer, ein ganz junger Trainer und sehr erfolgreich, 3:0. Göteborg gewinnt den UEFA-Pokal. Tja, in der Folgezeit stände dann ja eigentlich auch noch die WM 1982 an, aber Uli Stein, obwohl frisch gebackener Meister, spielt da eigentlich keine Rolle, denn mitfahren tun Toni Schumacher, der war gesetzt, Eike Immel als zweiter Torwart und Bernd Franke von Eintracht Braunschweig. Und Trainer war ja Jupp Derwall. Da wird man wohl verstehen können, dass der gewisse Vorbehalte gegen Uli Stein hatte, vor allem was das Charakterliche angeht. Wahrscheinlich nicht, was das Torwartspiel anging. Aber das gibt's ja heute auch in der Nationalmannschaft. Ne? Da werden ja Spieler auch danach ausgesucht, wie die sich verhalten, wenn sie nicht spielen. Und irgendwo kann man wohl schon verstehen, dass man sich wahrscheinlich das Risiko nicht ins Team holen wollte, wenn der Uli Stein und der Toni Schumacher zusammen in der Nationalmannschaft sind. Ja, das Folgejahr 1983 markiert dann den absoluten Höhepunkt, sowohl in Steins Karriere, aber auch für den Hamburger Sportverein. Dabei wäre Uli Stein möglicherweise gar nicht erst dabei gewesen, denn schon im Trainingslager wäre er fast rausgeflogen. Es gab 2 Wochen Trainingslager und die waren knallhart, die Mannschaft war ausgelaugt und es stand dann allerdings noch ein Turnier in Bilbao an. Und in dieser Gluthitze sollte dann vor dem Spiel auch noch trainiert werden. Und Uli Stein hatte da wenig Lust drauf, war, wie er selber sagt, müde. Aber der Happel in seiner Art und sagte dann so grantig zu dem Uli Stein: Wenn du keinen Bock hast, dann geh doch nach Hause. Darauf sagte Uli Stein so flapsig als Antwort: Wenn's Ihnen hier nicht passt, dann kaufen Sie sich doch einen neuen Torwart. Der Happel guckt ihn mit einem bösen Blick an und sagt nur: Verschwinde. Der Happel dreht sich dann um und ruft den Günther Netzer: Günther, besorg mir ein Ticket. Morgen ist er hier weg. Und tatsächlich, beim Essen nach dem Training knallt der Günther Netzer dem Uli Stein ein Flugticket auf den Tisch. Morgen fliegst du zurück. Die ganze Nacht liegt Uli Stein dann schlaflos, wälzt sich im Bett und wartet darauf, dass es morgen wird. Um 7 Uhr, als noch alle schlafen, schleicht er sich dann Appels Tür, klopft und erst nach 20 Minuten, jedenfalls gefühlten 20 Minuten, öffnet Ernst Happel dann die Tür. Uli Stein kriegt diesmal nur ein stammelndes "Ich möchte mit Ihnen reden" raus. Der Happel guckt ihn nur von oben bis unten an und sagt: Ja, ja, geh schon mal runter und mach Kaffee. Der Uli Stein entschuldigt sich dann bei dem Ernst Happel und er darf bleiben. Der Ernst Happel hatte damit wohl gerechnet. Er trinkt keinen Kaffee, sagt nur: Ja, ja, ist gut, du kannst bleiben, und geht dann wieder zurück und legt sich nochmal ins Bett. Das hat dem Uli Stein natürlich extrem imponiert und diese Mischung aus Härte und Mitgefühl, das war für ihn halt der beste Trainer, den er je hatte. Aber kurz vor Weihnachten 1982 kommt es dann noch dicker für den Uli Stein. Denn er hat einen Streit mit einer Frau, die packt ihre Sachen und fährt weg. Stein ist extrem wütend und gefrustet und will auch hinterher, beziehungsweise einfach nur so umherfahren. Er fährt dann quer durch die Stadt, ist über sich selber wütend und achtet vielleicht nicht so genau auf den Straßenverkehr und fährt auch, wie er selber sagt, ziemlich schnell. Plötzlich sieht er nur noch einen Schatten von der Seite auf die Straße laufen. Er weicht aus und der Wagen überschlägt sich. Da Uli Stein nicht angeschnallt war, wird er durch den ganzen Wagen geschleudert. Allerdings war das tatsächlich ein Glücksfall, denn wie sich zeigt, wurde das Dach genau am Fahrersitz durchbohrt und das hätte ihm das Leben kosten können, wenn er fest angeschnallt gewesen wäre. Tatsächlich ist er total benommen und läuft dann 1,5 Stunden umher, um irgendwo ein Telefon zu finden, landet dann in einer Tennishalle und die rufen natürlich dann den Notarzt, er wird ins Krankenhaus gebracht und man diagnostiziert eine schwere Gehirnerschütterung mit Schleudertrauma und einem schweren Schock. Tatsächlich meldet der sich auch nirgendwo, der Uli Stein. Handys gibt's ja natürlich nicht. Und tatsächlich ist es so, dass der HSV am nächsten Tag sogar die Polizei ruft und ihn suchen lässt, weil man nicht weiß und ihn nicht auffindet. Die Frau war ja auch nicht zu Hause. Und die Bild macht daraus natürlich Uli Stein auf der Flucht. Das Ganze hat allerdings wenig Konsequenzen. Gibt auch kein Gerichtsverfahren oder ähnliches. Und seine Frau kehrt natürlich dann auch zurück. Aber das Ganze hatte dann starke Auswirkungen auf ihn. Also diesen für ihn fast Nahtoderfahrung, die hat ihn dann doch schon sehr geprägt. Und im Rest der Saison war er da dann sehr konzentriert, sehr ruhig. Und der HSV wird souverän deutscher Meister. Und Konkurrenz war diesmal nicht der FC Bayern, sondern der erst vor einem Jahr aufgestiegene SV Werder Bremen. Der war der Hauptkonkurrent. Und bis zum Ende standen beide punktgleich an der Spitze. Und der HSV wurde nur dank besserem Torverhältnis deutscher Meister. Nach der 3-Punkte-Regelung wäre sogar Werder Bremen Meister geworden. Das Ganze war also extrem erfolgreich. Im Pokal schied man zwar im Achtelfinale aus, aber man stand nachher im Finale des Europapokals der Landesmeister in der Champions League. Im Finale mit dem übermächtigen Gegner Juventus Turin mit Michel Platini. Wieder Platini. Und die hatten ja quasi eine Weltauswahl. Da war Dino Zoff im Tor und Gentile und sie hatten vor allem das Offensivtrio aus Rossi, Boniek und Michel Platini. Und die waren halt der große Favorit und nahmen das Ganze wohl auch gar nicht so ernst, jedenfalls nicht den HSV. Das Spiel fand in Athen statt und beim HSV war man eigentlich relativ locker vor dem Spiel. Während die Italiener in maßgeschneiderten Anzügen aus der Maschine stiegen, kamen die Hamburger in ihren Trainingsanzügen an, wie das zu der Zeit halt so war. Ganz normal, quasi als würden sie zu einem Pokalspiel oder so einem Bundesligaspiel fahren. Uli Stein sah die Juventus-Spieler und sagte dann zu seinen Mitspielern, schaut euch die mal an, die armen Kerle. Umsonst kommen sie hier hin und so gut rausgeputzt. Die werden ganz enttäuscht wieder zurückfliegen. Und tatsächlich, im Spiel war Uli Stein der entscheidende Faktor. Nachdem Felix Magath bereits in der 9. Minute durch einen Hammer aus der Distanz das 1:0 erzielte, begann eine ewig lang dauernde Abwehrschlacht. Juventus brannte das Hamburger Tor, doch Stein parierte alles, was irgendwie auf den Kasten kam. Besonders im 1:1-Duell mit Michel Platini frustrierte er den Weltstar. Mit nur 5.000 Fans im Rücken gegen die 50.000 Tifosis, die nach Athen gereist waren, hielt der HSV die Null, beziehungsweise Uli Stein hielt die Null. Und das ist bis heute der größte Erfolg, den der HSV erzielt hat. Und dadurch kriegt der Uli Stein halt zu der Zeit den Ruf, der beste Torhüter in der Bundesrepublik zu sein. Allerdings, die Anerkennung durch in der Nationalmannschaft oder diesen Nationaltrainer blieb in der Folge aus. Ja, in der Folge verliert der HSV so ein bisschen seine wichtigsten Spieler, sowohl vom Alter her, aber auch sonst. Horst Rubesch wechselt zum Beispiel nach Standard Lüttich und als Ersatz holt man Dieter Schatzschneider von der Fortuna Köln und von Schalke 04 holt man Wolfram Wuttke. Wieder einen exzentrischen Spieler, über den habe ich ja auch schon eine Folge gemacht. Aber in der Saison 83-34 spielt der HSV zwar überall mit, aber nirgendwo gelingt ihm was. Weder die Meisterschaft. In der Meisterschaft verlor man zu Hause gegen Eintracht Frankfurt 0:2, während Stuttgart 2:0 gewann. Und da die so ein Wurf besseres Torverhältnis hatte, reichte dann der Sieg in Stuttgart für den HSV nicht aus. Man gewann 1:0 und Stuttgart wurde Meister. Auch im DFB-Pokal verlor man gegen den VfB Stuttgart. Im Wiederholungsspiel nach einem 1:1 gewann der VfB Stuttgart 4:3 nach Verlängerung. Und auch im Landesmeistercup lief es nicht gut. Man verscheiterte an Dynamo Bukarest. Also jetzt auch keine Weltklasse-Mannschaft. Und auch das Spiel um den Weltpokal, das verlor man gegen Gremio Porto Alegre 1:2 nach Verlängerung. Die ganze Saison war etwas frustrierend und so gab es dann natürlich auch wieder Ärger mit dem Uli Stein. In einem Spiel gegen Bayer Uerdingen im Februar kassierte Uli Stein die gelbe Karte, weil er sich nach einem Elfmeter-Pfiff nicht ins Tor stellen wollte. Weil was tatsächlich so war, der Elfmeter war eine klare Fehlentscheidung. Ähnliches passierte dann im Trainingslager noch 1985 in Tel Aviv. Da ging er auch erst nach Ermahnen des Schiedsrichters bei einem Elfmeter ins Tor. Und das Ganze führte dann halt immer wieder zu Geldstrafen und Ärger mit der Vereinsführung. Auch bei der EM 1984 war Uli Stein, obwohl er vielleicht der beste Torwart war, nicht dabei. Neben Toni Schumacher reisten Dieter Pudenski und Helmut Rohleder mit. Also auch wieder ein Rückschlag, was sportlich sicherlich nicht zu begründen war, sondern wahrscheinlich auch wieder auf den Charakter zurückzuführen war. Allerdings erledigte sich ja dann das Thema Joop Derwall, weil die 84er EM ja eine echte Katastrophe war. Auch in der Folgesaison geht es weiter bergab für den HSV und der Uli Stein, der nimmt da kein Blatt vor den Mund. Auf eine Frage, ob der HSV eine Krise hatte, sagt der Uli Stein dann, tja, durch das Fortstecking hätte man immer schon so gespielt und die Abwehr sei einfach zu anfällig. Daraus machte dann die Presse, Uli Stein sagt, wir spielen schon die ganze Zeit schlecht und bei der Abwehr sind die vielen Gegentore auch kein Wunder. Das Ganze wird dann auch noch so ein bisschen verzerrt. Das führt dann allerdings dazu, dass er erneut ein Bußgeld bekommt. In den beiden folgenden Saisonen geht es dann weiter bergab für den HSV. Der verliert auch noch die letzten großen Stammspieler und Schatzschneider, der vor allem mit dem Ernst Happel und auch den anderen Mitspielern Probleme hatte, verlässt bereits nach einer Saison den Verein. Der Wolfram Wuttke verlässt dann die darauffolgende Saison wieder den Verein Richtung Kaiserslautern. Am Ende geht dann auch noch Jimmy Hartwig, der Publikumsliebling. Also das Ganze geht so ein bisschen bergab. Der einzige Lichtblick für den Uli Stein ist die Geburt seiner Tochter Jenny am 11.12.85. Ja, zwischenzeitlich ist ja Franz Beckenbauer nach der katastrophalen EM 84 Nationaltrainer geworden. Und generell war ja das Kapitel Nationalmannschaft für den Uli Stein ja bisher nicht sehr gut. Trotz seiner überragenden Leistung spielte er zwischen 83 und 86 insgesamt nur 6 Länderspiele. Und vor der WM 86 ist es jetzt so, dass es ein Duell gibt zwischen Toni Schumacher und Uli Stein. Aus Sicht von Uli Stein war es halt auch der schwache Führungsstil von Franz Beckenbauer zu der Zeit das Problem, dass nicht klar war, wer spielt. Ihm gegenüber soll der Franz Beckenbauer immer wieder signalisiert haben, dass er ja eigentlich gute Chancen hätte zu spielen. Vor der Weltmeisterschaft 86 in Mexiko schien also die Wachablösung von Toni Schumacher in greifbarer Nähe zu sein. Jedenfalls aus seiner Sicht. Uli Stein hatte im letzten Testspiel gegen die Niederlande sogar geglänzt. Doch Franz Beckenbauer entschied sich dann in letzter Minute doch dafür, dass der Schumacher der Stammtorwart wird. Und Uli Stein sieht das Ganze als eine politische Entscheidung, vor allem durch Adidas beeinflusst, denn Beckenbauer und Schumacher standen dort beide unter Vertrag und der DFB, der ihn ja sowieso nicht wollte. Und hinzu kam dann noch die Kölner Mafia rund um Schumacher. Dazu muss man sagen, dass bei der ganzen WM 1986 es ja richtige Grüppchenbildung bei der Nationalmannschaft gab. Ich habe das ja in der Folge über Toni Schumacher ausführlicher dargestellt. Da gab es verschiedene Lager, da gab es auch Ärger mit Karl-Heinz Rummenigge. Das ganze Klima war halt vergiftet und hinzu kam, dass die Spieler ja in einer Hacienda Wand an Wand mit den Journalisten wohnen. Die waren also alle mit im Hotel. Und alles wurde natürlich dann öffentlich auch diskutiert. Und der Franz Beckenbauer nervt dann in einem Interview, ein Kindergarten ist ein Scheißdreck dagegen. Also es ging hin und her. Für den Uli Stein war das Ganze natürlich frustrierend. Toni Schumacher nimmt ja in seinem Buch Anpfiff kein Blatt vor den Mund, was den Uli Stein betrifft. Der wirft ihm ja vor, er sei ein charakterloser Spieler, der nur unfaire Methoden kenne und nur durch Verleumdung und Diffamierung versucht habe, den Schumacher zu verdrängen. Uli Stein dagegen, der fühlt sich halt ausgebotet und der Beckenbauer soll zu ihm dann noch beim Turnier gesagt haben, du bist der beste Torwart der Welt, aber hier kannst du nicht spielen. Daher also diese Verschwörungstheorien, die er da aufwirft. Und so sitzt dann Uli Stein am Tisch der Frustrierten, einer Gruppe unzufriedener Ersatzspieler um Klaus Augenthaler, Dietmar Jakobs, Dieter Hoeneß. Und die vier wissen ja, dass sie wahrscheinlich nicht spielen werden und die machen dann immer wieder so Ausflüge unerlaubt. Denn man sollte eigentlich das Hotel nicht verlassen und das Ganze führt dann zur Ausreißeraffäre. Denn die kommen dann irgendwann unerlaubt spät nachts in das Quartier zurück. Und das Ganze führt dann natürlich zu Ärger. Beckenbauer belegt alle Spieler mit 5.000 Euro Geldstrafe. Nur der Uli Stein, der soll 10.000 zahlen. Stein ist dann natürlich entsetzt und fragt, was das denn Ganze denn soll. Ja, das hätte halt mit seinem Charakter zu tun. Uli Stein fordert dann von Beckenbauer, ihm sofort das Rückflugticket zu geben. Der Beckenbauer will das allerdings nicht eskalieren lassen. Und man einigt sich jetzt eigentlich darauf, alles gut, du bist jetzt der dritte Torwart. Regelmäßig sitzt er dann halt entweder auf der Tribüne oder auf der Bank. Und der Stein akzeptiert das auch nach seiner Schilderung. Allerdings kommt es dann noch zu einem endgültigen Eklat. Bei einem Mittagessen war es halt so, dass die Spieler sich gelangweilt haben. Und man hatte dann so teils so kindische Ideen und man wollte am Tisch jedem Mitspieler einen Spitznamen geben. Und der Uli Stein sagt dann über den Beckenbauer, ist doch klar, das ist der Suppenkasper. Bezug nimmt auf seine Werbung, die er mal früher für Knorr gemacht hat, Knorrsuppen. Außerdem bezeichnet er die ganze Nationalmannschaft ohnehin als Gurkentruppe. Das wäre der Spitzname für das Team. Und alle lachen am Tisch. Und im Grunde war das Ganze damit schon gegessen. Das haben allerdings natürlich dann andere mitbekommen und das sprach sich dann rum. Und hinzu kamen dann auch noch so Geschichten, dass der Uli Stein dann im Hotelfoyer Bier getrunken haben soll und sich so ein bisschen hat gehen lassen. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass der Uli Stein suspendiert wird und nach Hause geschickt wird. Und zwar als erster Spieler seit 1934. Hatte mein Bruder ja schon mal eine Folge zugemacht über die Geschichte des DFB und des deutschen Fußballs. Da hat es 34 mal einen Fall gegeben. Willi Harringer, der hatte am Bahnhof Wasser getrunken bzw. sich eine Apfelsine genommen und die gegessen. Obwohl der Trainer die Vorgabe gegeben hat, es wird nichts getrunken. Damals galt das wohl als problematisch. Ja, Uli Stein ist auf jeden Fall der Erste, der wegen einer Beleidigung dann quasi rausgeschmissen wird. Der Franz Beckenbauer soll ihm das allerdings nicht besonders krumm genommen haben. Für Toni Schumacher, der ist das eigentlich die beste Entscheidung überhaupt gewesen. Der war eigentlich schon sauer, dass der Beckenbauer so eine Engelsgeduld mit diesem Bündel aus Charakterfehlern gehabt hätte. Es sei ihm schleierhaft gewesen, warum er den nicht sofort rausgeschmissen habe. Stein habe als Ersatz, Stein sei Typ gewesen, der auf ihn herabgesehen hätte und dabei vergessen hätte, dass selbst auf einem Himalaya ein Zwerg immer nur ein Zwerg bleibe. Also er und Toni Schumacher, die wurden keine Freunde mehr. Auffällig ist, dass gerade der Toni Schumacher dem Uli Stein ja in seinem Buch so viel Platz widmet. Es zeigt sich also, dass er sich wirklich dadurch bedroht gefühlt hat, wahrscheinlich. Vielleicht auch, weil der Uli Stein zu der Zeit vielleicht tatsächlich der bessere Torwart gewesen ist. Aber das weiß man natürlich nicht. Interessant ist, dass der Uli Stein in seinem Buch schildert, dass er das Endspiel am Fernseher dann in Deutschland verfolgt hat. Und beim Fehler von Toni Schumacher im Endspiel habe er doch das Gefühl gehabt, es gäbe doch noch Gerechtigkeit. Also die haben sich beide nichts geschenkt. Die ganze Geschichte um den Rausschmiss von Uli Stein war in der Öffentlichkeit ein Riesenthema. Der wurde halt zum Sündenbock gemacht. Und das Ganze lenkte natürlich auch schön von den ganzen anderen Problemen im Team. Aber es lag ja nicht nur um Uli Stein, sondern das ganze Team war ja zerstritten. Sowohl vor der EM 88 als auch vor der WM 90 gab es immer wieder Gerüchte, dass der Franz Beckenbauer den Uli Stein zurückholen will. Doch der DFB-Präsident Hermann Neuberger, der legte dann endgültig sein Veto ein und dadurch blieb der Uli Stein für immer eine persona non grata für den DFB und machte kein Länderspiel mehr. Nachdem er bei der WM ausgeschlossen wurde und nach Hause kam, kam es noch dicker für den Uli Stein. Die Presse stürzte sich natürlich auf die Geschichte und forschte nach. Und dadurch sickerte durch, dass die Mutter vom Uli Stein jetzt Sozialhilfe wieder beziehen würde, während er ja ein Profi sei, der 300.000 Mark verdienen würde im Jahr. Dadurch wurde das Image natürlich noch negativer. Jetzt war er ja nicht nur einer, der jetzt da für Ärger gesorgt hat bei der WM und ein echter Stinkstiefel war. Nein, jetzt war er auch noch ein eiskalter Abzocker, der so seine Mutter in der Sozialhilfe ließe. Der Uli Stein schildert es in seinem Buch halt anders, sagt, er habe jahrelang immer seiner Mutter 650 Mark im Monat gezahlt und auch seine Geschwister durchs Studium gebracht mit seinem Geld und auch immer teure Geschenke gemacht. Irgendwann ginge das nicht mehr, denn der Uli Stein schildert, dass er sehr viel Geld verloren hat durch die in den 80er Jahren bekannten Bauherrenmodelle. Da haben ja viele Fußballer und auch andere Leute viel Geld verloren durch Immobilien, die gar nichts wert waren. Angeblich hätte er so hohe Schulden bzw. Kreditraten zahlen müssen, dass das halt gar nicht mehr so ging. Das hätten dann seine Geschwister und nicht akzeptieren wollen, obwohl diese ja zwischenzeitlich auch Ärzte, Lehrer waren, eine war mit einem Piloten verheiratet. Er hätte vorgeschlagen, dass alle sich zusammentun und ihrer Mutter das Geld bezahlen und das hätten die nicht gewollt. Es gab dann also richtig Ärger in der Familie. Die warfen ihm dann wiederum vor, dass er einen totalen Höhenflug habe und abgehoben sei. Ja, das Ganze eskaliert dann natürlich auch in der Presse. Auch seine Mutter gibt wohl ein Interview. Das führt dann dazu, dass der Uli Stein dann auch von den eigenen Fans ausgebuht wird bei den ersten Spielen. Die schreien dann sowas wie, du Alkoholiker, bezahl erstmal deine Mutter. Und das macht ihm natürlich schwer zu schaffen. Der Uli Stein ist da quasi am Boden, was seine nicht mehr vorhandene Popularität angeht. Das Ganze kulminiert dann quasi in dem Pokalspiel des HSV gegen den FC Augsburg in der zweiten Hauptrunde 86-87. Da musste Uli Stein mit einer roten Karte vom Platz, weil er den Schiedsrichter einen Wichser und ein Arschloch nannte. Er hat sich dann noch mit dem Stinkefinger von den Augsburg-Fans demonstrativ verabschiedet und der HSV belegt ihn daraufhin mit einer erneuten Geldstrafe von, wie ich finde, nur 2000 Euro. Das ist noch relativ wenig. Ernst Happel nimmt ihn dann bis zur Winterpause ganz aus dem Kader, wohl eher auch, um ihn irgendwo zu schützen. Die Rückrunde läuft dann noch relativ gut, denn der HSV gewinnt dann 1987 den DFB-Pokal. Ein weiterer Titel und das Ganze und zudem wird der HSV auch Vizemeister hinter Bayern München. Zwar relativ deutlich, aber immerhin eine Vizemeisterschaft. Also man war wieder im Aufschwung. Es sah so aus, als würde alles besser werden. Doch dann einige wenige Wochen später folgt dann der Moment, der sein Leben dann auch nochmals erheblich verändern sollte. Zu der neuen Saison 87-88 verlässt Ernst Happel erst einmal den Verein. Also der Anker eigentlich, so, der das Ganze noch moderiert hat und ihn auch so ein bisschen zurückhalten konnte, den Uli Stein, der ist weg. Der wechselt nach Tirol. Und im ersten DFB-Supercup-Finale trifft der HSV dann auf den Meister Bayern München. Das Spiel ist extrem hart umkämpft. Es gibt viele Auseinandersetzungen. Es steht lange 1-1 bis zur 87. Minute. Da erzielt Jürgen Wegmann das 2-1 für Bayern. Wegmann stolpert da bei seinem Treffer über die Beine vom Uli Stein. Beide sitzen dann auf dem Boden im 5-Meter-Raum. Und in diesem Augenblick verliert der Uli Stein total die Kontrolle. Er versetzt dem Jürgen Wegmann, wie ich in der Folge über Wegmann schon gesagt habe, einen Faustschlag ins Gesicht. Der Schiedsrichter zögert keine Sekunde und zeigt rot. Stein verlässt wie benommen das Feld. Angeblich muss er sich in der Kabine sogar erstmal den Spielstand sagen lassen. Er hat irgendwie komplett die Übersicht verloren. Und Felix Magath sagt im Interview, dass der Uli Stein wäre gar nicht mehr zurechnungsfähig gewesen in dem Zeitpunkt. Und auch der Jürgen Wegmann nimmt ihm noch ein bisschen in Schutz und sagt, das war nur ein Reflex. Er hat das ihm gar nicht so sehr böse genommen. Aber der DFB verhängt 10 Wochen Sperre. Der HSV beurlaubt ihn erstmal unbefristet. Und nach einiger Zeit entscheidet sich dann der HSV, den Uli Stein fristlos zu kündigen. Wobei der Uli Stein der Meinung war, das wäre alles gar nicht so schlimm gewesen. Im Grunde wollte man ihn loswerden, weil der neue Trainer, der Josip Skobla, einen jugoslawischen Torhüter holen wollte, der angeblich so gut sei, dass man damit die Meisterschaft gewinnen könne. Tatsächlich fliegt der Uli Stein jetzt beim HSV also raus und der Ruf ist jetzt noch mehr beschädigt. Also jetzt hat er ja auch, ist ja sogar noch gewalttätig geworden. Man könnte jetzt ja meinen, das war's mit der Karriere, den holt ja keiner. Aber im Gegenteil, die Eintracht Frankfurt wagt im Herbst 87 das Experiment und verpflichtet den Uli Stein. Eben weil er so ein Weltklasse-Torwart war und den brauchten die auch. Es war schon eine mutige Entscheidung von der Eintracht, denn es gab überall extreme Anspannungen. Uli Stein wurde bei jedem Auswärtsspiel beschimpft und an den Pranger gestellt. Und die Presse lauerte jetzt quasi ja nur auf den nächsten Ausraster. Quasi in der Hoffnung, je mehr sie den Druck erhöhen auf den Uli Stein, desto eher kommt es zu einem Ausraster. Aber erstaunlicherweise behielt der Uli Stein da die Ruhe und war psychisch wohl stabil in der Zeit. Im Grunde peitschen ihn jetzt diese Anfeindungen gerade in den Auswärtsspielen zu Höchstleistung. Vielleicht ein bisschen so ähnlich wie bei Oli Kahn früher, wenn der beschimpft wurde und mit Bananen beworfen wurde. Bei Frankfurt entwickelt er sich jetzt quasi so einen richtigen Anführer. Unter Trainer Karl-Heinz Fellkamp bildet er jetzt mit das Rückgrat der Mannschaft. 1988 gewinnen sie dann sogar den DFB-Pokal. Und vor allem im Halbfinale gegen Werder Bremen war Stein sozusagen der Teufelskerl. Mit zahllosen Paraden wird er beschrieben, der die Null hielt. Und bevor Frank Schulz dann das erlösende 1-0 machte. Im Finale gewinnt man dann gegen den VfL Bochum. Und jetzt war er halt sogar schon zweifacher Pokalsieger mit zwei verschiedenen Vereinen. Aber trotz dieser Erfolge blieb er auch da weiter die Skandalnudel in Frankfurt. Am 23. Juli 88 kam es im Spiel gegen Bayern München zu einer bizarren Szene. Nach dem 0:1 durch Klaus Augenthaler weigerte sich Stein, ins Tor zurückzukehren. Er lehnte sich provokant an die Werbebande hinter dem Kasten und ging nicht ins Tor. Schiedsrichter Kurt Wittke forderte ihn auf, das Spiel fortzusetzen, doch Stein ignorierte ihn. Als Wittke gelb gab wegen Zeitspiels, applaudierte Stein dann auch noch höhnisch, Konsequenz, rote Karte. Der Fall löste dann auch noch eine richtige Debatte in der Öffentlichkeit aus, denn Uli Stein sagte, er hätte ja gar nichts gesagt und er wolle auch vor das Gericht ziehen, um das zu klären. Tja, beim DFB-Gericht hatte er allerdings keinen Erfolg. Man belegte ihn mit 5.000 Mark Geldstrafe und erteilte ihm eine Regelkunde. Ohne Torhüter im Tor darf nämlich ein Spiel niemals angepfiffen werden. Dadurch zeigte er jetzt natürlich wieder so das Gesicht, das so in der Presse und in der Öffentlichkeit, das ich auch so in Erinnerung habe, ne, dass der zwar ein Weltklasse-Torwart ist, aber immer wieder irgendwelche Ausraster hatte und Skandale hatte. Aber irgendwie machte ihn das ja auch total interessant. Also für mich war Uli Stein halt immer schon einer, wenn nicht vielleicht sogar der beste deutsche Torwart. Jetzt natürlich als Kölner war man natürlich auch irgendwo Toni Schumacher-Fan, ist klar. Aber der war ja jetzt 86 schon weg. Also im Grunde in der Zeit jetzt danach war ja durch den Skandal 86 der Toni Schumacher ja nicht mehr da. Insgesamt ist die Zeit bei der Eintracht Frankfurt eigentlich eine super und auch eine erfolgreiche Zeit. Denn es ist eigentlich dann in den Anfang der 90er vielleicht die beste Zeit, die Eintracht Frankfurt je gehabt hat. Tragisch ist natürlich die Saison 91-92, wo die Eintracht um die Meisterschaft mitspielt, aber am letzten Spieltag gegen Hansa Rostock verliert. Hansa Rostock spielte gegen den Abstieg und hatte noch die Chance auf den Klassenerhalt. Und die Eintracht verliert 1:2 im Ostseestadion. Unter anderem, nachdem der Schiedsrichter Alfons Berg der Eintracht ein Foul im Strafraum aberkennt bzw. den Elfmeter verweigert. Das war auch wohl eine klare Fehlentscheidung. Und dadurch verpasst die Eintracht die Meisterschaft. Meister wird der VfB Stuttgart. Noch heute gilt wahrscheinlich die Mannschaft 91-92 als die beste Frankfurter Mannschaft aller Zeiten. Und es geht ja dann eigentlich auch erfolgreich weiter. Denn auch in der Saison 93-94 ist die Eintracht ja bis zur Winterpause ganz weit vorne und Erster. Und es geht ja dann auch erfolgreich weiter, vor allem in der Saison 93-94. Sieht es richtig gut aus für die Eintracht, dass diese Saison mit einem extremen Paukenschlag enden wird. Das konnte man am Anfang gar nicht sehen, denn die Eintracht spielt wie aus einem Guss. Also, wenn ich mich da erinnere, Wahnsinnsspieler, die spielten einen Wahnsinns-Offensivfußball mit Maurizio Gaudino, Uwe Bein, Anthony Yeboah, J.J. Okocha und Jan Furtok. Also Wahnsinnsspieler. Und die Saison fing richtig gut an. Nach 11 Spieltagen thronte die Eintracht mit 20:2 Punkten unangefochten an der Tabellenspitze. Und dann kam es zu einer Knieverletzung von Anthony Yeboah. Berühmt ist ja vor allem das Wahnsinnstor von J.J. Okocha am 31. August 1993 gegen den Karlsruher SC. Da stand der Oli Kahn ja schon im Tor und der dribbelt und spielt ja da zahllose Abwehrspieler und den Oli Kahn schwindelig und schießt den Ball dann ins Tor. Das war ja dann auch Tor des Jahres. Und man musste jetzt eigentlich davon ausgehen, das wird die erfolgreiche Saison für die Eintracht. Allerdings mit der Verletzung von Yeboah verlor die Mannschaft so ein bisschen den Halt und es zeigte sich im Grunde, hielt nur der Erfolg die Mannschaft so richtig zusammen. So ein richtiges Team schien die nicht zu sein. Der Uli Stein stellt dann einige Mitspieler öffentlich an den Pranger und mahnt sie zu selbstkritischer Leistungsbeurteilung auf, was jetzt im Klima in der Mannschaft nochmal verschärft. Zudem geht dann auch die sportliche Misere weiter. Der Tiefpunkt ist dann die Niederlage beim Schlusslicht VfB Leipzig am 28. Spieltag. Der Uli Stein gibt dann noch demonstrativ seine Kapitänsbinde ab und fordert einen radikalen Schnitt und den sollte es dann auch geben. Allerdings erst eine Woche später, denn da verliert die Eintracht endgültig die Meisterschaft im Spiel gegen Bayern München. Nach der 1:2-Niederlage kommt es halt zum großen Knall, der sich angekündigt hatte. Die Führungsetage der Eintracht holt sich zunächst ein Stimmungsbild ab. Man nennt das auch das Frankfurter Tribunal, da werden alle möglichen Spieler befragt, woran es denn so liege und was das Problem wäre. Und da kommt dann halt schnell der Uli Stein ins Spiel. Und dass es da eine große Kluft zwischen den Spielern und dem Torwart gibt, beziehungsweise der war ja sogar Kapitän. Und das Präsidium der sagt dann später, man sei sehr erschrocken gewesen über die Strömungen in der Mannschaft, das hätte man so nicht gewusst. Und hinzu kommt, dass der Trainer Toppmöller am Uli Stein festhalten will. Und so fliegt dann, das führt dann insgesamt dazu, dass sowohl Uli Stein als auch Toppmöller rausgeworfen werden. Uli Stein soll wortlos in seinem Porsche vom Gelände gefahren sein. Und so endet vielleicht die große Zeit der Eintracht Frankfurt. Denn auch in der Folgesaison wird es große Probleme geben. Da wird Jupp Heynckes Trainer und JJ Okocha, Gaudino und andere, die haben Probleme mit dem Trainer. Es geht im Grunde bergab für die Eintracht. Tja, aber was macht jetzt Uli Stein? Uli Stein ist ja jetzt bereits 40 Jahre alt oder wird 40 und trotzdem hört er nicht auf. Es kommt nochmal zu einem kurzen Gastspiel beim HSV. Dort sollte er sozusagen als positiver Unruhestifter fungieren und nochmal Leben in die Mannschaft bringen. Allerdings ist es dort auch schnell vorbei, denn er macht wegen einem Handspiel außerhalb des Strafraums, kriegt er da die rote Karte und da gibt es dann auch wieder Ärger. Und so wechselt er dann nach einem Jahr nochmal zurück zu Arminia Bielefeld, zu den Anfängen zurück. Und dort ist er nochmal erfolgreich, denn er führt den Verein zurück in die Bundesliga und stellt am 12. April 1997 einen ewigen Rekord auf. Mit 42 Jahren und 5 Monaten und 19 Tagen ist er der älteste Torhüter der Bundesliga-Geschichte. Insgesamt bestreitet er 512 Bundesligaspiele, 133 Zweitligaspiele und setzt daher eine Marke von 645 Einsätzen insgesamt und zeigt auch, wie ungewöhnlich durchtrainiert und wie lange er durchgehalten hat. Also für Manuel Neuer könnte das ja heißen, dass er noch 2 Jahre bei Bayern spielt, wenn er so in die Fußstapfen von Uli Stein tritt, auch wenn die natürlich gänzlich unterschiedliche Typen sind. Ja, nach seiner Zeit als Spieler wird er überraschenderweise Torwarttrainer. Vielleicht auch nicht so unerwartet, aber unerwartet ist, dass er unter Berti Vogts Torwarttrainer wird für verschiedene Nationalmannschaften, wo Berti Vogts, nachdem er ja nicht mehr Nationaltrainer der deutschen Mannschaft ist und zwischen 2008 und 2014 arbeitet er dann für Nigeria und Aserbaidschan und seit 2017 ist der Uli Stein wieder Markenbotschafter für die Eintracht Frankfurt und ist heute auch gefragter Redner, Kommentator. Ist ja auch einer, der wahnsinnig viel erzählen kann. Also ich glaube, es gibt keinen Bundesliga-Profi oder Torwart, über die es so viele Skandale und Geschichten gibt und der vielleicht auch so polarisiert hat. Insgesamt muss man ja sagen, auch die Konkurrenz mit Toni Schumacher, die erinnert ja auch stark an die Konkurrenz zwischen Olli Kahn und Jens Lehmann. Auch zwei sehr unterschiedliche Typen. Für mich wäre es allerdings interessant, mal zu erfahren, wie jetzt das Verhältnis von Uli Stein und Toni Schumacher ist. Ob die jemals, sagen wir mal, nochmal zusammengekommen sind und miteinander gesprochen haben. Aber vielleicht erfährt man das ja irgendwann. Ja, das war meine Folge über den Torwart Uli Stein, der Suppenkasper-Affäre und vielen, vielen anderen. Aber vor allem einem Torwart, der über Jahrzehnte vielleicht immer zu den Top 2 Torhütern, wenn nicht sogar der beste Torhüter überhaupt gewesen ist. Für alle, die jetzt noch zuhören, wir werden nächste Woche wahrscheinlich zu Gast sein bei einem anderen Podcast, bei Abseits, dem Fußball-Podcast. Und danach werden wir uns wahrscheinlich nochmal dem Thema Eishockey widmen. Bis dahin.
Das war unsere heutige Folge. Wir würden uns sehr über euer Feedback zu unseren Folgen freuen.
Sollte also jemand Anmerkungen, Ideen oder auch Fragen haben, könnt ihr diese gerne per Mail an feedback@sportarchiv.com senden oder auf unserer Website hinterlassen oder über Instagram oder Facebook. Gerne könnt ihr auch Themenvorschläge machen.
Natürlich würden wir uns auch über positive Bewertungen bei den bekannten Review-Möglichkeiten wie Apple Podcast freuen. Sollte uns jemand unterstützen wollen, kann er dies gerne durch Überweisung auf das auf unserer Webseite angegebene Konto tun. Also, vielen Dank fürs Zuhören.